Robert Murray McChain war ein junger Pastor in Schottland. Er brannte für das Werk Gottes, bis er mit 29 Jahren an einer Infektionskrankheit gestorben ist. Er hatte eine große Leidenschaft für das Werk Gottes und bevor er gestorben ist, hat er Folgendes gesagt: Das, was meine Mitmenschen am meisten brauchen, ist. Was denkst du, wer diesen Satz beendet hat? Das, was meine Mitmenschen am meisten brauchen, ist meine persönliche Heiligung. McShane hatte erkannt, dass seine persönliche Heiligung sich auf seinen Dienst für Gott ausgewirkt hat. Seine Mitmenschen wurden angespornt, für Gottes Werk zu wirken und auch in ihrer persönlichen Heiligung zu wachsen. McShane sah sich als Werkzeug in der Hand eines souveränen Gottes. Und als Werkzeug in Gottes Hand, da musst du rein, da musst du heilig sein. Sein Dienst begann in seiner persönlichen Heiligung. Er betete: Herr, mach mich heilig, wie ein Sünder nur heilig werden kann. Und das sollte auch heute dein Gebet sein. Deine Leidenschaft sollte dich dazu führen, dass du heute hier stehst und betest: Herr, mach mich heilig, wie ein Sünder nur heilig werden kann. Doch nicht nur Robert Murray McChain hatte dieses Verlangen nach Heiligkeit, nach Heiligung, sondern auch andere gottesfürchtige Menschen wie Spurgeon, John Owen, Jonathan Edwards und viele andere hatten ein Verlangen, ein tiefes Verlangen nach einer persönlichen Heiligung. Denn sie haben verstanden, dass sie für Gott dienen, für den heiligen Gott und dass genau ihr Dienst dort beginnt. Wenn du in deinem Dienst für Gott deine persönliche Heiligung vernachlässigst, dann fehlt dir die Kraft für seinen Dienst. Deine persönliche Heiligung beginnt in der Selbstdisziplin. Wenn du selbstdiszipliniert bist, dann wächst du in deiner persönlichen Heiligung. Und das ist genau das, was der Apostel Paulus seinen noch so jungen Sohn im Glauben schreibt, und zwar dem Timotheus. Wir werden uns heute die Bibelstelle betrachten, und zwar im 1. Timotheus. Wir können es gemeinsam aufschlagen, 1. Timotheus, Kapitel 4, und wir werden uns die Verse 7, und zwar den zweiten Abschnitt von Vers 7 bis 10 anschauen. In unserer Gemeindebibel ist es die Seite 1343. 1. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 7, vom zweiten Teil bis Vers 10. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alle nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Ich denke, wir stehen am Ende vom Jahr und ich denke, die Erwachsenen und auch die etwas Jüngeren haben sich wahrscheinlich schon Gedanken gemacht, wie das Jahr abgelaufen ist. Es ist ein guter Punkt, zurückzuschauen und zu überlegen, was war gut in diesem Jahr, worin haben wir versagt, was möchten wir besser machen. Gerade in Bezug auf das neue Jahr, wenn Gott uns Gnade gibt und ein weiteres Jahr schenkt, dann ist das ein Punkt, den wir heute anschauen, der jedem Christen etwas bringt. Das Thema der Predigt habe ich heute genannt, wie Vers 7b beginnt: Übe dich. Übe dich in der Selbstdisziplin. Das ist das Thema der Predigt. Übe dich in der Selbstdisziplin. Paulus hat Timotheus in Ephesus gelassen, damit er dort den Dienst eines Ältesten verrichtet. Und der erste Timotheusbrief ist der erste Pastoralbrief, den Paulus schreibt. Man nennt die beiden Timotheusbriefe und den Titusbrief Pastoralbriefe, weil diese Anweisungen für den Dienst eines Ältesten geben. Und der größte Teil dieser Briefe sind auch Anweisungen, die an einen Leiter, an einen Ältesten einer Gemeinde gerichtet sind, wie er sich zu verhalten hat, gerade in Bezug auf Irrlehren und auch sein eigenes Verhalten. Deswegen sind diese Briefe in erster Linie an die Ältesten gerichtet. Doch das bedeutet nicht, dass wir keinen Ältestendienst verrichten, diese Briefe einfach nicht lesen müssen oder auslassen können. Dieser Brief gibt uns Christen eine Grundlage, wie wir Älteste beurteilen können anhand ihres Dienstes, wie sie umzugehen haben. Doch es gibt in diesen Briefen auch Abschnitte, die an jeden Gläubigen gerichtet sind. Jeder Gläubige kann diese auf sich anwenden und genauso einen Abschnitt haben wir vor uns. Ich habe den Abschnitt in zwei Fragen eingeteilt. Die erste Frage, die wir uns anschauen werden, ist Selbstdisziplin wichtig? Dazu werden wir uns die Verse 7 bis 8 anschauen. Ist Selbstdisziplin wichtig? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, warum sollst du dich selbst disziplinieren? Warum sollst du dich in der Selbstdisziplin üben? Die Verse 9 bis 10. Und wir beginnen mit der ersten Frage, ist Selbstdisziplin wichtig? J.E. Adams fragte einmal, was das Geheimnis von Gottesfurcht ist. Und er gab auch darauf die Antwort. Er sagte Disziplin. Die Antwort auf die Frage, was das Geheimnis von Gottes ist, ist Disziplin. Und Jerry Bridges sagte einmal, wir sind sehr bemüht, auf unsere Arbeit oder während unseres Studiums gut zu sein. Doch wenn es um unser geistliches Leben geht, dann sind wir faul. Wir würden nur beten, Herr, mach mich heilig und auf irgendeine mystische Erfahrung hoffen. Doch was wir als Christen brauchen, ist die Selbstbeherrschung, die uns in der Heiligung wachsen lässt. Wir sind nämlich Diener an Gottes Werk. Wir sollten eine Leidenschaft in uns haben, die uns dazu drängt, heilige Werkzeuge Gottes zu sein. Genauso eine Leidenschaft, wie sie Robert Murray McChane hatte, sollte in dir sein. Und egal, welchen Dienst du hast, welche Aufgabe in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, das Evangelium ist ein anvertrautes Gut, das jeder Christ als Aufgabe hat, es zu verbreiten. Und darin sollten wir uns üben. Paulus schreibt an Timotheus, übe dich in der Gottesfurcht. Sei selbstdiszipliniert in deinem Dienst. Denn ohne Disziplin werden wir es schwer haben, in unserem Leben etwas zu erreichen. Sei es in der Schule oder auf der Arbeit oder auch im Sport. Und das trifft in doppelter Hinsicht auf den geistlichen Bereich zu. Es mag sein, dass der ein oder andere von uns auf einem Gebiet seit der Geburt einen Vorteil hat. Ein Athlet zum Beispiel hat einen starken Körperbau seit seiner Geburt. Ein Musiker wird mit einem absoluten Gehör geboren. Ein Künstler hat den Blick für die richtige Perspektive. Sie haben Vorteile von Geburt aus. Aber niemand von uns kann behaupten, dass er mit einem geistlichen Vorteil geboren ist, zur Welt gekommen ist. Tatsächlich sind wir geistlich alle gleich. Und zwar im Nachteil. Denn keiner von uns sucht von Natur aus Gott. Keiner ist in sich selbst gerecht von sich aus. Keiner tut instinktiv das Gute. Das sagt uns Paulus im Römerbrief, Kapitel 3, Verse 9 bis 18. An einer anderen Stelle im Epheserbrief sagt Paulus, alle Menschen sind geistlich tot. Aus diesem Grund ist uns, den Kindern der Gnade Gottes, unsere geistliche Disziplin alles, wirklich alles, was wir ausüben sollten. Und weil das nun so ist, bekommen natürlich die Worte, die Paulus im Timotheus in diesem Kapitel 4, Vers 7 an seinen jüngeren Mitstreiter schreibt, nicht nur eine herausragende Bedeutung, sondern auch eine persönliche Dringlichkeit. Es gibt natürlich auch andere Bibelstellen, die Disziplin lehren. Aber eins der großen oder klassischen Aussagen über Disziplin, in dem wir eine Aufforderung haben, ist diese Bibelstelle, die wir vor uns haben. Das Wort, das Paulus hier benutzt als übe, über dich in Gottesfurcht, entstammt dem griechischen Wort Gymnos. Und die Bedeutung von dem Wort bedeutet nackt. Das Wort Gymnasium, das auch einige Schüler kennen, stammt von diesem Wort oder kann von dem Wort hergeleitet werden. Es bedeutet geistliche und körperliche Ertüchtigung. Und im traditionellen griechischen Sportwettbewerben traten die männlichen Teilnehmer ohne Kleidung an. Sie wollten sich nicht unnötig behindern in ihrer Bewegung, in ihrem Körperbau. Aus diesem Grund besaß das Wort übe ursprünglich die Bedeutung nackt üben oder nackt etwas ausführen. Im neutestamentlichen Zeiten, wenn das Wort benutzt wird, bedeutet es meistens eben üben oder trainieren, sich befleißigen an etwas, und zwar im allgemeinen Sinne. Doch wir müssen dieses Bild festhalten. Genauso wie die Athleten alles ausgezogen haben und zur Übung antraten, zum Wettkampf antraten. Sie haben sich von allem befreit, was sie möglicherweise gehindert hat, um den Wettkampf zu gewinnen. So sollte Timotheus auf diese Athleten schauen. Er sollte, genauso wie die Athleten, sich bemühen, in Selbstdisziplin und alles abzulegen, was ihn daran hindert. Kurz gesagt fordert Paulus auf, geistliche Schwerstarbeit zu tun. Wenn wir einen Marathonläufer betrachten, einen Boxer oder einen Ringer anschauen, also ich meine keinen Hobbyläufer oder Garagenboxer, sondern die Menschen, die an richtigen Marathonläufen teilnehmen, die Strecken weit über 42 Kilometer laufen, schwimmen und Fahrradfahren zurücklegen, dann werden wir eins feststellen. Diese Menschen leben für diesen Sport. Um an einer Disziplin teilzunehmen und zu gewinnen, reicht es nicht einfach nur, sich kurz vorher warm zu machen. Es erfordert Training. Training und nochmals Training. Es benötigt Disziplin. Du musst auf viele Punkte achten. Du musst auf deine Ernährung achten. Du kannst nicht ständig Fastfood essen, sondern du brauchst gesundes Essen. Dein Körper zwingt oder fordert es. Du musst auf deinen Schlaf achten. Du kannst nicht einfach nur lesen bis in die Nacht oder irgendwas glotzen und ausschlafen am nächsten Morgen, sondern du musst früh aufstehen. Du musst pünktlich ins Bett gehen, damit du genügend Schlaf hast, um früh aufzustehen. Du musst auf deine Trainings achten. Du kannst nicht nur einfach 30 Minuten laufen und das war's, sondern du musst dich richtig aufwärmen. Du musst eine Stunde laufen, du musst richtig Pause machen, dann musst du wieder laufen. Noch ein wichtiger Punkt bei so einem Sport ist die Zeiteinteilung. Du kannst nicht einfach nur montags trainieren und am Sonntag an einem Wettbewerb teilnehmen, sondern jeden Tag regelmäßig trainieren, ohne einen Tag auszulassen. Und du musst Prioritäten setzen. Wenn deine Freunde dich einladen zum Eisessen und dich bitten, auf das Training zu verzichten, dann musst du, auch wenn es regnet an diesem Tag, trotzdem deine Prioritäten setzen und trainieren und deine Freunde vernachlässigen. Denn wenn du an einem Wettkampf teilnehmen möchtest und die Absicht hast, doch zu gewinnen, dann musst du selbstdiszipliniert sein. Du musst deine Zeit opfern. Du musst besser sein als der Beste, gegen den du antrittst. Erst dann gewinnst du. Alles andere macht gar keinen Sinn. Du nimmst nicht teil, um zu verlieren oder einfach nur Zweiter zu werden. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich erinnert zu meiner Jugendzeit. Ich war ungefähr 14 Jahre alt. Da hatte ich auch Klavierstunden. Und mein Klavierunterricht war bei einer chinesischen Frau, die ungefähr 28 Jahre alt war. Sie war Musikstudentin an der Hochschule in Trossingen. Und was ich bemerkenswert fand, ich habe bei ihr daheim trainiert oder geübt, meine Klavierstunden gehabt, und sie hatte eine Einzimmerwohnung. Man kam rein, man hang die Jacke auf, es war ein großes Zimmer. Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer und Küche in einem einzigen Raum. Nur die Toilette war getrennt. Und in diesem Zimmer, es war sehr klein, war kein großes Bett. Da gab es kein Sofa, da gab es kein Fernsehgerät, eine ganz, ganz kleine Küche, nichts Besonderes, was einem auffallen würde. Und sie hat mir auch gesagt, dass das Gehalt, das sie bekommt, das Stipendium, das sie bekommt aus dem chinesischen Land oder von ihren reichen Eltern, das war nicht groß. Und das hat sie genutzt für ein einziges Ding, und zwar einen Flügel. Der ganz kleine Raum war gefüllt, war voll mit einem riesengroßen Flügel, den sie von der Hochschule aus Trossingen gemietet hat. Und über 4 Stunden hat sie jeden Tag geübt. Ich hingegen war faul, habe nur eine halbe Stunde vorher geübt, wenn ich immer hin musste. Ein Mensch, der ernsthaft trainiert, der unterzieht sich bereitwillig stundenlanger Disziplin. Er nimmt selbst Schmerzen auf sich, um den Preis zu gewinnen, den er bekommt am Ende vom Wettkampf. Tausende Kilometer sind notwendig, um einen 100-Meter-Lauf in Bestzeit zu laufen. Das ist das Bild vom Athleten, das der Apostel Paulus uns gibt. Und das gilt auch heute für dich. Du musst dich frei machen von jeder Last, jede Verbindung, jede Gewohnheit, jede Neigung, die dich in deinem Wachstum in der Gottesfurcht erschwert. All das sollst du ablegen. Und der Hebräerbriefschreiber erklärt dies folgendermaßen. Wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1, da lesen wir: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und du wirst geistlich sehr schwer etwas erreichen, ohne ein bewusstes Aufgeben von Dingen, die dich zurückhalten. Und was ist es, was dich nach unten zieht, was dich zurückhält, damit du in der Heiligung wachsen kannst? Die Aufforderung von Paulus, dich in Selbstdisziplin zu üben, verlangt von dir, es abzulegen, es abzuwerfen. Und die Frage, die du dir stellen solltest: Bist du dazu bereit? Die Aufforderung, dass du dich in Gottesfurcht üben musst, beinhaltet auch, dass du deine Kraft und deine Konzentration darauf richten sollst. Paulus beschreibt es an einer anderen Stelle in der Bibel, und zwar an dem Brief in die Korinther. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, dort lesen wir ab den Vers 25 bis 27. 1. Korintherbrief, Kapitel 9, 25 bis 27, dort steht: Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Und das ist Selbstdisziplin. Paulus greift hier wieder das Bild auf vom Athleten. Es geht hier wieder darum, dass jemand teilnimmt an einem Wettkampf. Und er nimmt teil, um daran zu gewinnen. Und dieser Athlet, der muss in allem enthaltsam sein, was ihn vom Wettkampf ablenkt. Doch was ist der Gewinn, was ist der Preis eines Athleten, wenn er gewinnt? Es ist ein zeitlicher Preis, eine Medaille, ein Pokal, den er bekommt. Nur von kurzer Dauer ist der Ruhm, sagt uns Paulus in Vers 8 unseres Predigttexts. Doch für diesen zeitlichen Gewinn geben die Athleten alles hin. Sie opfern ihr Leben, um einen Preis zu gewinnen. Paulus schreibt über sich selber, dass er sein Leib bezwingt und beherrscht. Und das ist nicht einfach nur, dass er nebensächlich oder nebenher macht, sondern das bedeutet intensiver, energiegeladener Schweiß, um sich selbst zu disziplinieren. Und genau darin soll sich Timotheus üben. und das führt ihn zur Gottesfurcht. Und mit Gottesfurcht ist hier eben die Heiligung gemeint. Wenn wir uns andere Übersetzungen anschauen, dann wird das deutlicher. Luther übersetzt zum Beispiel diesen Vers: Übe dich selbst aber in Frömmigkeit. Elberfelder übersetzt den Vers: Übe dich aber zur Gottseligkeit. Und die neue Genfer Übersetzung sagt uns: Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. In der Gottesfurcht zu leben oder einen heiligen Lebenswandel zu führen, bedeutet, sein ganzes Leben auf Gott auszurichten, damit ihm alle Ehre gegeben wird. Und so ist das Christenleben eine schweißtreibende Angelegenheit. Ohne Disziplin keine Jüngerschaft, ohne Anstrengung keine Heiligung. Die geistliche Disziplin ist verknüpft mit einem heiligen Lebenswandel. Wenn wir wenig Disziplin haben, geistliche Disziplin in unserem Leben, so sind wir schwach in unserer Heiligung. Wenn wir viel Selbstdisziplin haben, dann wachsen wir in unserer Heiligung. Und so solltest du in Gottes Fitnessstudio gehen, was dein stilles Zimmer ist, um dich dort geistlich zu stärken. Du solltest deinen Babyspeck wegtrainieren und deine Muskeln auferbauen, um ein starkes Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Und was wir oftmals reinlesen in die Verse, ist immer die Möglichkeit, etwas zu tun. Doch Paulus gibt hier keine Möglichkeit. Timotheus kann sich es nicht aussuchen, was er tun möchte. Er schreibt ihm nicht: Wenn du willst, lieber Timotheus, oder noch Zeit hast neben deinem Ältestendienst, dann kannst du dich ja noch in Selbstbeherrschung üben. Es ist kein Thema, in dem Timotheus passiv sein kann. Es ist eine Aufforderung, ein Befehl von Paulus. Und genauso ist es auch heute eine Aufforderung, die an dich gerichtet ist. Du kannst dich nicht passiv um das Thema drehen. Du kannst dir nicht einfach nur sagen: Ja gut, wenn ich jetzt meine Schule fertig habe, dann werde ich meine Zeit besser einteilen. Dann werde ich geistlicher sein. Oder wenn meine Ausbildung abgeschlossen ist, ich habe so viel Zeit, die ich in meine Ausbildung investieren möchte, wenn sie fertig ist, dann werde ich meinen heiligen Lebenswandel führen. Oder wenn ich einen Job habe, ich habe gerade so viel zu tun, ich komme spät abends nach Hause, dann die Kinder noch. Wenn ich einen neuen Job habe, dann werde ich mich in Heiligung üben. Dann werde ich mich mehr in mein Glaubensleben investieren. Es ist für jeden Christen von absoluter Notwendigkeit, sich selbst zu disziplinieren. Du musst dich geistlich stärken. Du musst dein Fundament sicher bauen, es festigen, dich daran ständig erinnern. Du musst dein Glaubensbekenntnis festigen, deine Wurzeln tiefer im Wort Gottes schlagen. Oder vielleicht denkst du: Ja, als ich jünger war, so 16, 17 oder vielleicht 20, 25, da habe ich mich schon genügend mit der Selbstdisziplin auseinandergesetzt. Ich bin da geistlich ziemlich stark gewachsen. Ich muss nicht mehr viel tun jetzt. Es reicht für mein restliches Leben. Vielleicht sind das deine Gedanken. Doch lass uns nochmal die Aufforderung anschauen. Da sehen wir, dass es in der Gegenwartsform geschrieben ist: Übe dich. Es geht nicht darum, dass Timotheus irgendwann mal das tut, wenn er Zeit hat oder es getan hat. Paulus drückt auch nicht aus, dass er es hofft, dass Timotheus es irgendwann mal macht. Nein, Timotheus soll es jetzt tun. Er soll sich jetzt üben in der Gottesfurcht. Er soll es zu seinem Lebensstandard machen. Es steht nicht: Tue nichts und überlasse es Gott. Du musst deine Zeit, deine Kraft benutzen, um dich in Gottesfurcht zu üben, um dich in der Heiligung zu üben. Du musst dein Leben selbst diszipliniert führen. Lass uns mal versuchen, dein Leben konkret zu betrachten. Du verbringst viel Zeit in der Woche mit Lesen von Romanen und dadurch natürlich hast du weniger Zeit für das Lesen der Bibel. Vielleicht sind es gerade die 3 Kapitel am Tag, die du lesen musst, damit du mit deinem Leseplan durchkommst. Oder deine Musik: Du hörst den ganzen Tag Musik und davon nur weltliche Lieder. Kein einziges Lied befindet sich auf deinem Handy. Kein einzig christliches Lied befindet sich auf deinem Handy. Du verbringst deine Freizeit, die du noch hast, nach der Schule, nach der Arbeit, danach den Kindern im Internet und das die ganze Zeit auf Facebook und Instagram. Und auch wenn du keine Romane liest und nicht in Facebook bist, auch nur Filme schaust und du machst dort auch keinen Halt vor unmoralischen Filmen, alles ist dir lieb, jede Serie, jeden Film schnappst du auf und schaust dir an. Und wenn das zum größten Teil dein Leben ist, dann ist da wenig Selbstdisziplin drin. Es ist nicht wirklich ein Leben in der Heiligung, das du da führst. Und auch wenn du keine Zeit für das Lesen hast, und wenn du keine Zeit hast zum Filme schauen, keine Zeit hast zum Bücherlesen, auch nicht fürs Internet, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass dein Leben selbstdiszipliniert ist. Vielleicht bist du hier und verbringst den ganzen Tag nur Zeit mit deinen Kindern. Die halten dich auf Trab und dadurch hast du keine Zeit, um die Bibel zu lesen. Gar keine Zeit, um zu beten oder mit dem Wort Gottes dich zu beschäftigen. Dann ist auch hier wenig Selbstdisziplin und Heiligung drin. Natürlich gibt es Tage, es gibt Tage, an denen du einfach nur müde bist. Du kommst nach Hause von der Arbeit oder die Frauen von den Kindern und du bist müde. Die Familie hat dir alles abverlangt an dem Tag und du kannst nicht mehr. Dann ist es natürlich nicht unbedingt notwendig, dass du ganz müde die Bibel liest. Aber wenn du auf längere Zeit es nicht schaffst, dich zu disziplinieren und dich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, noch keine Zeit hast für das Gebet, dann solltest du dein Leben prüfen. Was ich interessant finde, ist Martin Luther. Er hatte so viele Pläne am Tag, so viel zu tun. Sein Tag war anstrengend. Und das allererste, was er gemacht hat, ist, früh morgens aufzustehen und stundenlang zu beten, damit er die Dinge, die auf ihn warten, auch bewältigen kann. Dass er die Kraft von Gott bekommt, diesen Tag durchzustehen. Bewahre ernsthaft und eifrig dein Herz vor dem Schmutz dieser Welt. Und das bedeutet, deine Prioritäten richtig zu setzen, deine Zeit richtig einzuteilen, auf die wichtigen oder nichtigen Dinge zu verzichten, radikale und schmerzhafte Trennung zu machen mit Dingen, die dich im Leben, im geistlichen Leben nicht weiterbringen, mit denen du dich einfach nur beschäftigst, die aber am Gottes Werk nichts zu tun haben. Jesus sagt uns in der Bergpredigt in Matthäus 5, Verse 29 bis 30 folgendes. Matthäus 5, 29 bis 30. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und hier geht es nicht wortwörtlich um Selbstverstümmelung, dass wir unsere Hände abschneiden sollen, sondern es geht um Selbstbeherrschung. Du sollst dich von allem trennen, was dich abhält, in der Heiligung zu wachsen. Das ist die Selbstdisziplin, die jeder von uns heute benötigt. Und jeder von uns heute muss sich selbst daran üben. Nicht dein Pastor, nicht deine Mutter, dein Ehemann, deine Ehefrau können für dich ein selbstdiszipliniertes Leben führen. Sie können dich dazu anspornen, dich anleiten, dich motivieren. Doch die Selbstkontrolle oder die Selbstbeherrschung, die musst du tun. Doch warum ist es wichtig, ein selbstdiszipliniertes Leben zu führen? Und das führt uns zur zweiten Frage. Warum sollst du selbstdiszipliniert sein? Paulus schreibt uns in Vers 9 bis 11 im Predigttext, ich lese nochmal vor, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Der Apostel benutzt die Aussage, glaubwürdig ist das Wort, in allen drei Pastoralbriefen, und zwar öfters, und möchte mit diesen mit dieser Aussage etwas unterstreichen. Er zeigt durch diese Aussage, dass es wichtig ist, das, was er jetzt sagt. Wir können zum Beispiel die Aussagen oder diesen Stil, den Paulus hier benutzt, mit der Aussage von Jesus vergleichen, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Alles, was Jesus gesagt hat, ist wichtig. Doch mit dieser Aussage will Jesus etwas unterstreichen, etwas noch mehr deutlich machen. Und das will Paulus auch. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. In unserer Zeit scheint die Bibel nicht mehr glaubwürdig zu sein. Durch die viele Bibelkritik, die wir haben, können wir nicht jedes Wort in der Bibel, also jede Aufforderung, jede Belehrung, die wir da finden, auch tatsächlich Folge leisten. Woher wissen wir denn, dass sie wahr ist? Doch der Apostel Paulus sagt uns, dass das Wort glaubwürdig ist und aller Annahme wert. Wir sollen und wir dürfen die Worte aus der Heiligen Schrift nicht leichtfertig abstempeln als unwahr, denn das Wort Gottes ist von Gott eingehaucht. Darin sind Ermahnungen, Belehrungen, Aufforderungen, die an uns gerichtet sind, die von Gott gegeben sind und wahr sind. Viele Männer, Frauen, Jugendliche, aber auch Pastoren und Bibellehrer sehen es nicht mehr als notwendig, ein Leben zu führen, das diszipliniert ist und wohlgefällig vor Gott. Doch du kannst dich damit nicht entschuldigen, dass du Menschen kennst, die keine Disziplin haben, dass sie in ihrem Leben die Ausrede bringen, dass es einfach nur ein gesetzliches Leben wäre, wenn ich diszipliniert wäre. Es sind Menschen, die sagen, predige nicht die Aufforderung der Bibel, sondern rede über das Vergangene. Das, was Gott an uns getan hat. Doch der wirkliche Grund hinter dieser Aussage von Menschen ist ihre Faulheit oder ihr Unglaube gegenüber dem Wort Gottes, obwohl sie sagen, dass sie Christen sind. Wir sollten predigen, was Gott getan hat, was er gewirkt hat. Doch genauso sollten wir die Aufforderung, die wir in der Bibel haben, nicht vernachlässigen. Und die Aufforderung heute ist, führe ein diszipliniertes Leben, um in der Heiligung, in der Gottesfurcht zu wachsen. Übe dich in der Gottseligkeit. Und als Grund für diese Aufforderung ist die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes. Die Bibel ist wahr. Und wenn du das glaubst, dann führt es dich dazu, dass du dein Leben danach ausrichtest. Dass du probierst, dein Leben unter der Selbstkontrolle zu führen. Petrus sagt uns in 1. Petrus 1, die Verse 14 bis 16, 1. Petrus 1, die Verse 14 bis 16, da lesen wir, als ungehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denn ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch hier heilig sein in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt, als gehorsame Kinder sollen wir uns nicht dieser Welt anpassen. Wir sollen ein heiliges Leben vor Gott führen. Unser Lebenswandel soll heilig sein. Doch wenn wir ungehorsam sind, das sehen wir in unseren Kindern, sie sind es, dann machen wir genau das, was wir nicht tun sollen. Wir passen uns dem Weltlauf an. Wir leben ein Leben, was wir möchten, undiszipliniert und frei. Es gibt aber auch noch eine andere Seite oder eine andere Gruppe von Menschen, die sagen, dass Selbstdisziplin, also die Selbstdisziplin ist die Gesetzlichkeit. Wenn ich mich selbst diszipliniere, werde ich sehr schnell gesetzlich. Für viele Menschen, die Selbstdisziplin hören, denken, das sind feste Regeln, an die ich mich halten muss, die ich erfüllen muss. Doch die Disziplin und die Gesetzlichkeit sind so weit voneinander entfernt, wenn man verstanden hat, was die Begriffe bedeuten. Der Unterschied ist nämlich die Motivation. Die Gesetzlichkeit ist ich-bezogen und die Selbstdisziplin ist Gott-bezogen. Das gesetzliche Herz sagt, ich werde das tun, damit ich mir bei Gott Verdienste sammle. Oder ich werde das tun, damit ich mein Heil nicht verliere. Doch das disziplinierte Herz sagt, ich möchte es tun, weil ich Gott liebe und ihm gefallen möchte. Ich möchte Christus ähnlicher werden, damit ich ihm alle Ehre gebe. Deswegen möchte ich nach seinem Wort leben. Es besteht ein unendlich großer Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern, Disziplin und Gesetzlichkeit. Wir als Christen sind alle Glieder an einem Leib. Und von unserem Leben oder von dem Leben des anderen werden wir auferbaut oder niedergedrückt. Und so gibt es einige Christen in der Gemeinde, die sich emporschwingen wie Adler, die andere beflügeln, in ihrer Heiligung zu wachsen. Und es gibt andere, die wie gerupfte Hühner am Leib Christi erscheinen. Dein heiliges Leben kann andere dazu führen, deine Kinder, deine Ehepartner, Enkelkinder, Freunde zu ermutigen, auch in ihrer Heiligung zu wachsen. Du kannst andere Menschen anleiten oder eine Motivationshilfe geben durch dein Leben, damit auch sie sich in ihrer Gottesfurcht üben. Du musst nicht denken, oh, ich höre Disziplin, das ist ein Wort, wo mich lähmt, wo mich einschränkt, wo mich einengt. Man denkt vielleicht an ein Leben nur mit Grenzen, alles nur Regeln und Gesetze, die man nicht ausführen möchte. Doch es ist nicht die geistliche Disziplin, von der Paulus hier spricht. Paulus spricht davon, von der Heiligung, die dich befreit, die ihre Anziehungskraft auf die gegenwärtige Zeitströmung zerstört und dir erlaubt, in deiner Heiligung zu wachsen, in deiner Anbetung zu wachsen, zu neuen Höhen emporzusteigen und einen größeren und hervorragenderen Blick von Gott zu bekommen. Es ist die Glaubwürdigkeit der Bibel und die Hoffnung auf den lebendigen Gott, die dich dazu führen sollte, dich in der Selbstbeherrschung zu üben. Die Hoffnung auf den lebendigen Gott ist deine Motivation, dich in der Heiligung zu üben. Die Hoffnung auf die Ewigkeit gerichtet. Die Ewigkeit, die du mit Gott verbringen wirst, der dein Retter ist. Und es gibt keinen einfachen Weg, an einem Wettkampf teilzunehmen und zu gewinnen. Es erfordert Anstrengung, Training, Schweiß und vor allem Disziplin. Und genauso ist es auch bei uns als Christen. Es ist kein einfacher Weg in der Heiligung. Es erfordert Anstrengung von uns. Bibellesen, Gebet, Verzicht auf wichtige Dinge, um uns für Gottes Werk einzusetzen und darin zu wachsen. Und all das sollte nicht gezwungen sein, weil du es musst. Es sollte von dir ausgehen, weil du es willst, weil du den lebendigen Gott anbeten möchtest, ihn gefallen möchtest, Christus ähnlicher sein möchtest. Ganz wichtig ist auch für uns, dass Gott nicht einfach nur eine Aufforderung in der Bibel gibt und wir selber schauen sollen, wie wir damit klarkommen. Sondern er ist es auch, der uns befähigt, die Aufforderung nachzugehen. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, hat er uns gerechtfertigt, hat er uns dargestellt, vollkommen vor Gott. Wir sind als Gottes Kinder in der Lage, dem liebenden Gott zu dienen und dein Leben zu seiner Ehre zu führen. Wir können das Wort Gottes in unserem Leben umsetzen. Wir können Christus ähnlicher werden. Wir haben die Kraft und die Motivation durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, durch das Erlösungswerk Jesu Christi, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das motiviert uns, uns in der Heiligung zu wachsen und Gott die Ehre zu bringen. Denn nur Gott allein gebührt die Ehre, auch in unserer Heiligung. Am Ende von unserem Abschnitt steht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Und viele fragen sich natürlich, was es bedeutet, Retter aller Menschen. Wenn wir natürlich diese Verse so nehmen, dass Gott ein Retter aller Menschen ist und weitere Bibelstellen verknüpfen aus Psalmen, dass Gott tut, was er will, dann müssen wir dazu kommen, dass es eine Allversöhnung lehrt, dass alle Menschen gerettet werden, dass die ganze Gnade Gottes sich auf alle Menschen auswirkt und Gott keinen mehr bestraft. Doch das können wir nicht vereinbaren mit dem Wort Gottes, denn es gibt Menschen, die bestraft worden sind. Und so gibt es eine andere Auslegung, die mehr Sinn ergibt, dass hier das Wort, das benutzt wird für alle Menschen, alle Arten von Menschen bezieht. Und gerade im Timotheusbrief ergibt das viel mehr Sinn, weil der Apostel Paulus von verschiedenen Kategorien in diesem Brief schreibt, verschiedene Arten von Menschen, wenn er ermahnt, von Männern und Frauen, von Knechten schreibt er. Also es wird in diesem Timotheusbrief sehr oft von Arten von Menschen geredet und so können wir annehmen, dass genau das auch gemeint ist. Gott ist ein Retter von jeden Arten von Menschen. Also wir finden jede Art von Menschen im Himmel. Das vielleicht noch zu der offenen Frage, die du vielleicht hattest. Zum Schluss, was mich beeindruckt hat bei der Predigt, ist Jonathan Edwards. Vielleicht kennt ihn jemand. Im Alter von 18 bis 19 Jahre hat er sich 70 Entschlüsse gefasst, wie er sein Leben führen möchte. Er hat aufgeschrieben, und wir können sie lesen und uns daran erinnern, was er für Entschlüsse gesetzt hat. Er wollte sein ganzes Leben leben, um Gott zu verherrlichen. Er wollte als ein offener Brief Christi leben. Er wollte jeden Tag so leben, dass es sein letzter ist, aber im christlichen Sinne nicht alles ausgenießen oder auskosten, sondern jeden Tag Gott verehren. Alles, was er getan hat, soll Gott zur Ehre dienen. Er wollte einen heiligen Lebenswandel vor Gott führen. Deswegen hat er diese Entschlüsse gefasst und er hat sich in seiner Selbstdisziplin geübt. Im Alter von 19 Jahren, nimmt man an, schrieb er seinen 63. Entschluss und ich möchte ihn mal lesen. Sein 63. Entschluss war: Angenommen, es gäbe nur einen einzigen Menschen auf der Welt zu einer bestimmten Zeit, der ein richtiger und vollständiger Christ gewesen wäre, der einen richtigen Eindruck hinterlässt, indem durch ihn das Christsein im wahren Licht erscheint und der herrlich und liebevoll anschaut, egal aus welcher Perspektive man ihn betrachtet. Ich bin entschlossen, so zu handeln, wie ich es tun würde, wenn ich mit ganzer Kraft danach streben würde, genau dieser eine Mensch zu meiner Lebzeit zu sein. Und Jonathan Edwards wurde in seinem Dienst, in seiner Aufgabe als Pastor zu Amerikas größten Theologen, Prediger, Philosoph, Pastor. Er hat sich an seinen Schlüssen, er hat sein Leben an seinen Schlüssen aus. Er hat sein Leben an diesen Schlüsse ausgelegt und sich in Selbstdisziplin für das Werk Gottes geführt. Er hat sich zu einem heiligen Werkzeug Gottes gemacht durch diese Entschlüsse. Und auch einige dieser Entschlüsse waren der Schlüsselpunkt in Robert Murray McChanes Leben. Er hat sie gelesen. Sie haben ihn motiviert, ein heiliges Leben zu führen, auch wenn es nur 29 Jahre waren. Er wollte Gott wohlgefällig sein. Es gibt heute keine Kategorie unter den Christen, ein guter Christ, ein heiliger Christ, ein schlechter Christ oder ein fauler Christ. Sondern als Christ bist du bemüht, dich in Selbstbeherrschung zu üben, damit dein Leben Gott verherrlicht. Hast du die Kraft, das auch anzugehen, Sachen abzulegen, die dich behindern, heilig zu sein oder heilig zu werden? Willst du dich auf dem Weg in Gottes Fitnessstudio machen, um dort deine geistlichen Muskeln zu stärken? Willst du Dinge ablegen, die dich behindern? Das sind die Fragen, die ich dir stellen möchte. Denn die Leidenschaft, die in dir brennen sollte, führt dich dazu, dass du betest: Herr, mach mich heilig, wie ein Sünder nur heilig werden kann. Lasst uns darüber nachdenken und ich möchte auch dann mit dem Gebet schließen. Amen.